Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin in die Runde und grüß Gott natürlich.
Ja, und grüß Gott. Ja, was haben wir heute vor? Es geht heute um personalisierte Ernährungsphysiologie. Und was das genau bedeutet, das wissen wir auch nicht so genau. Also klar, haben uns damit beschäftigt, aber zu solchen Themen laden wir uns natürlich immer Gäste ein. Heute haben wir einen ganz, ganz interessanten Gast. Timo Svitala ist heute unser Gast. Er ist seit über 10 Jahren führender Anbieter für funktionelle Ernährung und personalisierte Ernährungsphysiologie. Und was das genau ist, das sagt er uns selber. Hallo Timo, grüß dich bei uns im Podcast.
Servus, servus. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch auf ein super interessantes und spannendes Interview. Direkt die erste Frage, personalisierte Ernährungsphysiologie, was bedeutet das oder was heißt das für dich?
Ja, was heißt das für uns, für mich? Also wir gehen immer grundsätzlich davon aus, dass es keine zwei gleichen Stoffwechsel, sprich keine zwei gleichen Metabolismen gibt, selbst unter eineigen Zwillingen nicht. Und somit kann man halt im Prinzip bei der Gesundheit, bei der Ernährung, beim Körper nichts pauschalisieren. Also man kann halt einfach nicht sagen, jeder muss einfach nur Veganer werden, dann werden wir alle 150 und haben keine Probleme mehr. Das funktioniert ebenso nicht. Und es ist halt mit den Themen, die auf uns zukommen, wir haben ja nicht überwiegend den, sagen wir mal, adipösen 20-Jährigen sitzen, dem man mal erklärt, dass Cola doof ist, sondern wir haben es mittlerweile mit ja, multifaktuellen Krankheitsbildern zu tun, davon bitte gleich mehrere und das auch bitte schon über 20 Jahre chronifiziert. Der neueste Trend ist, nochmal 30 Supplements drüber zu kippen. Und das Ganze wieder aufzuräumen, das geht natürlich nur, indem man es wirklich personalisiert angeht. Wir haben uns immer mehr fokussiert, am Ende dann auf die personalisierte Ernährungsphysiologie, im Prinzip also auf die Lehre der Nährstoffe. Das heißt, wir schauen uns an die verschiedenen gesundheitlichen Themen oder auch körperlichen Ziele. Das kann alles sein von ja, Autoimmunerkrankungen, neuronale Erkrankungen, metabolische Erkrankungen, aber auch Dinge wie, weiß ich nicht, zunehmen, abnehmen, besserer Schlaf, Konzentrationsfähigkeit, Kinderwunsch, mehr Haare auf dem Kopf, schönes Hautbild, Anti-Aging etc. Wissen wir ziemlich genau, wie, sagen wir mal, der biochemische Ablauf dahinter aussieht. Das heißt, welche, sagen wir mal, erstmal Antinährstoffe der Körper dafür nicht braucht und nicht haben will, also was lasse ich weg? Und welche Nährstoffe, sprich welche Baumaterialien braucht der Körper, um diese Themen halt in den Griff zu bekommen, respektive die Ziele zu erreichen. So, und wenn man das macht, sprich eben diesen ganzen, die Antinährstoffe, die im Prinzip den Körper nur stressen und die der Körper im Prinzip nur wieder loswerden will, wenn man ihm das erstmal wegnimmt, das ist immer so die Frage, sagt uns mal, was wir essen sollen. Und dann sagen wir, erstmal sagen wir euch, was wir nicht mehr essen wollen. Damit legen wir mal los. So, und dann gucken wir, welche Nährstoffschlüssel wir im Prinzip für die verschiedenen Themen und Ziele brauchen. Und die wiederum übertragen wir dann auf echtes Essen, also auf regionale, saisonale Lebensmittel, weil nur das wirklich nachhaltig funktioniert. Bei mir im Unternehmen ist der Begriff Diät verboten, sage ich immer. Also wer hier einmal Diät sagt, fliegt raus, weil ich will halt gar nicht erst diesen Duktus vermitteln, dass die Leute glauben, dass man jetzt irgendwie 6 Wochen was umstellt, irgendwie 6 Wochen Kohlsuppendiät und dann läuft der Laden wieder, sondern es ist im Prinzip, es ist eine Lebensumstellung. Ich muss es langfristig tun und dann funktioniert es auch sehr, sehr gut. Also wir sind selbst nach über 15 Jahren mittlerweile immer noch selbst erstaunt, was passiert, in welcher kurzen Zeit, wenn man den Menschen mal aus diesem industriell verarbeiteten Schrott rausnimmt und ihm einfach mal echtes Essen gibt. Das ist echt erstaunlich.
Timo, eine Frage von mir. Und zwar, du hast individualisiert erwähnt. Jetzt haben wir natürlich Antinährstoffe, sind ja erstmal generalisiert. Ja? Also die können für jeden Darm, für jeden Organismus mehr oder weniger gut oder schlecht sein. Wie gehst du dieses Individualisierte, dieses Personalisierte an? Wie macht ihr das bei euch in der Praxis?
Also erstmal beginnen wir mit einem recht umfänglichen Anamnesegespräch. Das war früher, sage ich mal, als wir angefangen haben, war das schon so 1,5 Stunden lang, weil wir wirklich bei der Geburt anfangen zu schauen, bist du Kaiserschnitt, Normalgeburt, bist du Flaschenkind, Hast du noch deinen Blinddarm? Hast du noch deine Mandeln? Welche Kinderkrankheiten? Wie viel Antibiotikum? Etc. Das sind alles Themen, die wichtig sind, um zu verstehen, was sind eigentlich die Ursachen, die Auslöser dieser Themen oder Probleme, über die wir da sprechen, um eben nicht nur weiterhin irgendwelche Symptome zu verdoktern, sage ich jetzt mal, sondern wirklich an den Ursprung, an den Auslöser zu gehen. Wie gesagt, früher hatten wir da so 1,5 Stunden auf der Uhr, mittlerweile sind wir fast bei 3 Stunden angekommen bei manchen Anamnesen. Und das machen wir nicht, weil das irgendwie fancy klingt oder weil sich das irgendwie besser verkaufen lässt, sondern weil es einfach wirklich mal notwendig ist und weil wir auch das Gefühl haben, dass die Menschen endlich mal ihre Geschichte erzählen wollen. Also beim Hausarzt haben sie da ihre 7 Minuten und da wird man das halt nicht los. Und wie gesagt, wir haben halt auch Menschen, die schon eine ganz schöne Tournee hinter sich haben. Und genau, also das erste ist die recht umfängliche Anamnese, die primär, wie gesagt, für zweierlei Dinge dienlich ist. Das eine ist die Ursachen, die Auslöser mal zu verstehen. Und der zweite Punkt ist dann im Anschluss eine personalisierte Diagnostik konzipieren zu können. Ja, also wir arbeiten damit mit 7 großen Laboren zusammen. Wir können uns Dinge anschauen. Also das ist im Prinzip täglich kommt was dazu. Gerade sag mal, die Diagnostikmöglichkeiten in der Ernährungsmedizin, auch das ganze Darmthema entwickelt sich rasant von Tag zu Tag. Aber man muss sich natürlich im Vorfeld fragen, was will ich mir überhaupt anschauen? In welcher Kombination will ich mir das anschauen und so weiter? Und dazu sind wir dann nach der Anamnese in der Lage, halt eine personalisierte Diagnostik zu konzipieren, die dann durchzuführen. Da kommen natürlich auch noch andere Themen dazu, wie verschiedene, ja, wir haben so Analyseverfahren, ob wir mal jetzt mal über 14 Tage zum Beispiel so ein Insulinsensor anbringen, um mal zu sehen, wie die Menschen auf verschiedene Kohlenhydrate reagieren, etc. oder Symptomtagebücher führen. Und all diese Dinge, um dann am Ende, wenn wir alles beisammen haben, sprich die Anamnese, die Labordiagnostik, die verschiedenen Sensoriken, die Symptomtagebücher, dann sozusagen die personalisierten Nährstoffschlüssel auf die einzelnen Themen und Ziele zu entwickeln, die wir dann wiederum auf regionale, saisonale Lebensmittel übertragen. Also das heißt, wir schauen uns immer an, wo lebt der Mensch, was hat er da für einen Zugang zu welchen Lebensmitteln, was hat er auch für einen Alltag? Es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich da jetzt mit dem, ich sag mal, 30-jährigen Manager spreche, der den ganzen Tag im Flugzeug sitzt und in Hotellobbys rumhockt, oder ob ich mit der 60-jährigen Dame spreche, die Hobbyköchin ist und dreimal die Woche auf den Markt geht. Ne? Also da muss ich natürlich ganz anders vorgehen und da schauen wir uns aber auch immer mit an.
Du hast eben gesagt, es kommen halt ganz, ganz viele Leute zu euch, alle Altersgruppen. Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Also ist es so, wenn jetzt jemand kommt mit Diabetes, klar, dem könnt ihr wahrscheinlich helfen, aber es gibt ja auch Leute, die andere Erkrankungen haben, Krebserkrankungen und sowas. Welches Klientel, gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, also da kommen wir auch so wie wir diagnostizieren nicht weiter?
Ja, es ist schon so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, ganz klar. Wir gucken natürlich immer, können wir das überhaupt ernährungsphysiologisch, ernährungsmedizinisch überhaupt beeinflussen? Können wir da überhaupt helfen? Jetzt kann man schon, also ich sag mal, dem Körper alles zu geben, was er braucht, und die Anti-Geschichten wegzunehmen, macht immer Sinn, egal bei welchen Themen. Aber man muss natürlich sich im Vorfeld schon fragen, funktioniert das überhaupt? Und da muss man sich mehrere Faktoren anschauen. Einmal ist natürlich ein ganz großes Thema auch sagen wir mal, Ernährungspsychologie, das Mindset. Ne? Will der jeweilige da wirklich auch mitmachen oder ist es so ein Ja, mache ich mal? Und dann, klar, wenn es jetzt so Krebs im Endstadium, Schulmedizin gibt auf, Chemotherapie geht nicht mehr rein und so, da muss man dann auch sagen, ne, dann sprechen wir auch schon mal mit zum Beispiel dem Onkologen, da muss man auch mal genau hinhören. Hat der Bock, mit uns zu arbeiten und wirklich das Bestmögliche für den Kunden, für den Patienten zu tun? Oder steht der auch so auf dem Standpunkt, so nach dem Motto, ja, kann man mal machen, kann ja nicht schaden? Dann macht das meistens keinen Sinn. Aber ich sag mal, es ist so ein bisschen auch, ja, in welchem Teich wir angeln. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Interview gebe im Krebskongress, dann kommen natürlich solche Leute. Da müssen wir genau hinschauen, ob wir helfen können. Ansonsten, sage ich mal, ist es so das typische Bild, ich sag mal, Autoimmunerkrankungen ziemlich viel, ne? So Hashimoto, abnehmen, zunehmen, natürlich immer solche Themen, Energiestoffwechsel, Immunsystem, Darmgesundheit ist halt ein Riesending. Genau, dann kann man auch sagen, es sind, ich würde fast sagen, 70, 80% Frauen, ne? Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Männer, boah, wir warten noch mal ein bisschen ab, das Kind liegt noch nicht tief genug im Brunnen. Wir sehen auch häufig, dass Männer sich auch nicht trauen. Da kommen wirklich 200 Kilo Kolosse und dann haben sie Angst vor der Blutabnahme oder vor den Ergebnissen. Ich will gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Da sind die Frauen, glaube ich, ein bisschen ja früher dran und ne, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Kinder kriegen und dass sie sich dann für zwei Menschen sozusagen kümmern müssen. Und so ist es eigentlich immer, dass ich sage, also meine Lieblingskunden sind eigentlich die kommen und sagen, also Herr Svitala, mir geht's gerade so gut wie noch nie. Sorgen Sie mal dafür, dass das so bleibt. Das wäre eigentlich das optimale Thema personalisierte Prävention, aber der Anteil ist noch ziemlich gering. Also die Leute warten leider viel zu lange. Und dann kommt halt das, was ich vorhin schon erwähnte. Ja. Also wir haben dann multifaktorielle Krankheitsbilder, davon bitte gleich mehrere. Das schon chronifiziert seit 20 Jahren. Da bitte gleich mal 30 Medikamente drauf und dann noch 20 Supplements drüber. Und jetzt hast du mal 20 Minuten Zeit, das Ganze aufzuräumen. Das geht natürlich nicht. Ne?
Ja, da sind wir, Timo, natürlich bei einem wichtigen Thema, das ist die Motivation. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, mit dem Thema, was haben eigentlich Individuen? Du hast es ja gerade gesagt, individualisierte Ernährung, aber dahinter steckt ja auch eine individuelle Motivation. Warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Weil ich vielleicht neugierig bin, weil ich mich sorge, weil ich vielleicht damit einen gewissen Vorteil auch für mich herausarbeite. Viele Leute machen Weiterbildung, um in ihrem Leben weiterzukommen. Also es gibt unterschiedlichste Motivatoren, innere Antreiber, warum man etwas tut. Und das gehört für mich explizit dazu, dass man von seinen Kunden, Klienten, Patienten, Sportlern versteht, was ist meine intrinsische Motivation? Was treibt mich da an? Warum will ich das eigentlich verbessern? Und du hast gerade so schön gesagt, die Prävention, die natürlich in der Schulmedizin und im Gesundheitswesen fast kein Geld verdient, ja. Deswegen ist auch niemand da wirklich dran kommerziell interessiert auf der einen Seite. Wir, die in der Prävention viel arbeiten, haben häufig eben aber auch das Problem, dass, wie du sagst, die Leute teilweise zu spät kommen. Ja, warum fängt man nicht viel früher an? Warum nutzt man nicht die Dinge aus, die wir längst wissenschaftlich kennen? Es gibt da wiederum auch diese Nerds, die du auch kennst, die sagen, ich probiere jetzt einfach mal alles aus, um maximal nicht nur gesund zu bleiben, sondern um maximale Lebenserwartung auch auszunutzen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir so eine etwa eine Lebensspanne von 120 Jahren haben, ja, dass man sich das als Ziel vornimmt, sozusagen 122,7 war, glaube ich, die älteste Frau, dass man versucht, das vielleicht zu toppen. Das steckt ja auch in uns drin, sonst wird es ja gar keinen Leistungssport geben. Ja, wir haben die 9000 Punkte im Zehnkampf geknackt. Wir haben den Marathon kurz vor unter 2 Stunden. Also wir versuchen ja immer wieder Grenzen zu verschieben. Das steckt ja auch in uns drin. Ich habe letzte Woche ein bisschen was über Raumfahrer gelesen. Ja, wie man da jetzt versucht. Und in Köln wird gerade eine neue physiologische Abteilung gegründet oder auf den Weg gebracht, dass man dieses Problem löst, wenn ich länger im All bleibe, dass ich dann meine Muskelmasse, meine Knochenmasse nicht in kürzester Zeit verliere. Ja, da werden ja auch ganz tolle Untersuchungen gemacht, wie man sozusagen das Fitnessstudio im All aufbaut, um eben diesen rapiden Verfall der Körperzellmasse aufzuhalten. Und ja, individualisierte Ernährung, individualisierte Motivation. Was erlebst du in deiner täglichen Praxis?
Also, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz im Vorgespräch angedeutet, das Thema Longevity. Alle sprechen von Longevity, ne? Aber ich sage immer, es kommt nicht darauf an, wie alt du wirst, sondern wie du alt wirst. Das ist ein Riesenthema. Du sagst eben 120. Wenn ich davon jetzt irgendwie 70 Jahre irgendwie im Bett liege, an Schläuchen angeschlossen, mit Medikamenten vollgepumpt, das will ja auch kein Mensch, ne? Also, ich glaube aber, dass sich das auch immer mehr sozusagen verschiebt, entwickelt, also dass das Bewusstsein für Gesundheit, das Bewusstsein auch für Leistungsfähigkeit steigt. Ich sage immer, dass das Statussymbol Nummer eins, gerade so in deutschen Großstädten mittlerweile mit unserer Gesundheit ist, unser Körper ist. Ja, wir brauchen keine dicken Autos mehr oder dicken Uhren oder große Wohnungen, weil die Menschen eh verstanden haben, das Auto ist von Car2Go, die Uhr ist von Apple und die Wohnung von Airbnb. Damit kann ich keinen mehr schocken. Aber unsere Gesundheit, unser Körper, der spiegelt halt nun mal das wider, was, wie ich mich die letzten 5 bis 10 Jahre verhalten habe. Und ich glaube, dass das immer präsenter wird, dass die Leute da immer mehr, ja, drüber nachdenken und das auch immer mehr wollen. Aber es ist halt schwierig. Ich habe letztens einen ganz spannenden Mediziner gehört, der was sehr Wichtiges sagte. Der sagt, also all diese Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer, aber auch so kardiovaskuläre Themen, Atherosklerose etc., das entsteht ja nicht von heute auf morgen innerhalb von 3, 4 Wochen, sondern das entsteht ja über 20, 30 Jahre. Ja, und wenn ich dann mit 70 Demenz oder Alzheimer bekomme, dann habe ich ja schon mit 30, 40 angefangen, Fehler zu begehen, sozusagen Dinge nicht richtig zu machen, die dann dazu führen. Also wäre es ja viel schlauer, früh genug anzufangen, damit es gar nicht erst dazu kommt. Und ich glaube übrigens auch anders, als du erwähntest es eben gerade, dass halt ich sag mal, mit Krankheiten viel Geld verdient wird, ne, mit chronisch kranken Langzeitpatienten, medikamentenabhängig etc. Ich bin aber ganz fest der Auffassung, dass man mit Gesundheit viel mehr Geld verdienen kann. Nicht nur, weil die Menschen länger leben, sondern weil sie auch interessierter sind, leistungsfähiger sind, sozialer sind. Also das ganze kulturelle Thema spielt eine Rolle. Das ist bloß noch nicht so richtig erkannt worden. Aber in der Tat, um nochmal auch auf das Thema, ja, Psychologie, Mindset zurückzukommen, danach suchen wir auch mittlerweile ganz primär unsere Mitarbeiter aus. Also ein Studium abgeschlossen zu haben, ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, Master in Gesundheitswissenschaften, Ernährungswissenschaft, wir sind ja ausschließlich Wissenschaftler, teilweise auch mit Promotion, Ökotrophologie etc., ist das eine. Das sind, sagen wir mal so, der technische Part, 80, 90%. Aber die letzten 10%, nämlich genau in diesen Anamnesegesprächen diese Zwischentöne zu verstehen, ne, wie tickt der jeweilige, wie lässt er sich motivieren? Komme ich da eher über das Thema Angst, indem ich mal so Begriffe in den Mund nehme wie, weiß ich nicht, Insulinresistenz, Prädiabetes, sowas? Oder ist es eher das Motivatorische, ihn da mitzunehmen? Ne? Am Ende, was wir wollen und brauchen, ist, dass er mal einmal sozusagen die Tür aufmacht, das mal zulässt und das mal umsetzt, weil dann geht's sehr schnell und dann hat es auch einen riesen Suchtfaktor. Wenn du das erste Mal morgens aufwachst und keine Symptome mehr hast, genug Energie für den ganzen Tag und dich einfach wohlfühlst, das willst du ja auch nicht wieder hergeben. Und dann bist du auch drin und dann passieren unfassbare Dinge. Ich sage immer, wir verändern wirklich jeden Tag Leben, indem die Menschen einfach dann genug Energie haben für ihren Job, für ihre Hobbys, für ihre Familie. Dann ja, suchen sich sogar andere Jobs, ziehen um, lernen andere Menschen kennen, fangen mit neuen Hobbys an. Also es verändert sich alles, wenn ich dem Körper einfach mal die richtigen Baumaterialien zur Verfügung stelle, die er braucht. Und es ist aber, wie du schon sagst, dieses motivatorische Thema ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man, finde ich, auch nicht lernen. Ja? Also diese letzten 10%, Empathie, dieses Einfühlungsvermögen zu schauen, wie gehe ich jetzt an diesen Menschen ran, wie kann ich ihn abholen, wie kann ich ihn begleiten, braucht er vielleicht noch Verlaufskontrollen, braucht er noch mehrere Feedbackgespräche, muss ich den alle 3 Wochen anrufen? Wir haben auch manchmal das Thema, dass wir einfach sagen, gut, du kommst jetzt einmal die Woche in die Praxis, dann stellen wir dich auf die Waage und schließen dich ans Biermessgerät an, dann sehen wir mal ganz genau, wie sich deine Körperzusammensetzung verändert. Manche Menschen brauchen das, so diesen Kontrolltermin, wo sie sagen, oh, da muss ich bald wieder hin, da muss ich. Manche brauchen das gar nicht. Ja, wir haben letztens eine Dame gehabt, die war über 60, die war so in Entzündungsthemen drin und da haben wir mal diesen ganzen Entzündung aus dem Körper raus und dann hat die natürlich auch massivs Gewicht verloren etc. Die brauchte keine Brille mehr auf einmal, weil die Augen das alles sich verändert hat. Die hat dann sogar ein Studium begonnen und hat jetzt letztens ihren Bachelor abgeschlossen in, ich weiß auch, irgendwas mit Ernährung gemacht. Also es ist phänomenal, was passiert. Aber man muss die Leute so ein bisschen mitnehmen. Ich hatte schon den Fall, dass es gereicht hat zu sagen, dein HbA1c ist schlecht, du bist Diabetiker. Dann ging es auf einmal Klick im Kopf und die Leute haben alles gemacht. Es gibt aber auch Leute, denen ist das immer noch egal. Ne? Die sagen, ja, egal, kann ja Insulin spritzen, kann ja trotzdem meine Sahnetorte essen. Also da muss man auch genauso wie bei der Ernährung, bei dem Gesundheit, beim Körper sehr individuell auf die Leute eingehen. Das ist ein Riesenthema geworden. Ne?
Ja, du sprichst es an. Wir versuchen ja dann immer so diese Pain Points auch zu adressieren. Ja, und wenn man nicht diesen Schmerz hat, dann hat man natürlich auch nicht die Motivation, jetzt zum Beispiel jemanden wie dich jemanden wie dich coachen zu lassen oder auch eben ja seine Investitionen mal auch in diese Richtung zu tätigen. Ja, und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich war vor über 25 Jahren war ich Personal Trainer und ich hatte damals Vorstände von großen deutschen Unternehmen. Und was ich da sehr erstaunlich fand, und die kamen teilweise aus anderen Kulturkreisen, zum Beispiel aus den USA oder aus Großbritannien etc. Und die haben ihren Sekretärinnen gesagt, bitte den Frese als allererstes eintragen. Ja, also in den Wochenkalender den Frese eintragen, weil wenn ich Dienstag und Donnerstag meinen Sport nicht mache, mein Training nicht mache, dann bin ich nicht in Resilienz. Na, dann bin ich nicht ausgeglichen. Dann werde ich schnell gestresst. Dann habe ich diese Leistungsfähigkeit nicht. Also das habe ich damals schon mir sozusagen bei diesen Leuten abgeguckt, dass man frühzeitig investiert. Das machen natürlich nur sehr, sehr wenige in unserer Gesellschaft. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, so im Laufe der letzten Jahre in der Beratung, dass das immer mehr Leute werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sagte ja, das Bewusstsein, ne, wird immer größer. Wir haben immer mehr Biohacker und Selbstoptimierer. Und ich glaube, dass die Leute das schon immer mehr verstehen. Es ist natürlich auch, ne, weiß ich nicht, sag mal, Social Media, die ganzen Informationsmöglichkeiten, die wir heute haben, die machen es, also bringen die Leute immer mehr auch dazu, darüber nachzudenken, sich davor zu informieren, was natürlich am Ende auch wieder ein Problem sein kann, ne, wenn die Leute dann schon 300 Podcasts gehört haben und sonst was, dann kommen die natürlich mit Dingen auf uns zu. Ich sage ja alleine das Thema Supplement. Früher hatten wir so 4, 5 Supplements. Mittlerweile haben wir wirklich Leute mit 30 Supplements. Also das ist ja eine Mahlzeit, was die sich da jeden Tag an Supplements reinknattern. Und da muss man auch sagen, also das ist ähnlich wie beim Bioladen. Ja? Also man kann sich auch im Bioladen unfassbar ungesund ernähren. Und so ist auch nicht jedes Supplement gut. Ne? Also auch da muss man natürlich ganz, ganz genau hinschauen. Aber auch nochmal zum Thema Geld. Das ist natürlich, ja, das ist, wir sind, ich war letztens, hat meine Frau mich zu Aldi geschickt. Ich sollte da irgendwas gucken. Ich war, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr bei Aldi. Aber da gab es irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, irgend so ein Elektroding da im Angebot. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, bin ich auf diesen Parkplatz gefahren, bin ausgestiegen und um mich rum standen nur Monster-SUVs. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ist hier irgendwie eine Veranstaltung oder was? Aber das war wieder so typisch, ja. Also ich habe ein, was weiß ich, 70.000 € Auto, fahre aber nochmal schnell bei Aldi vorbei und hole mir irgendwie das Huhn aus dem TK für 3 €. Da stimmt grundsätzlich irgendwas nicht. Und das ist auch das, ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Jens, wir wollen ja dieses Jahr auch unsere ersten Läden bauen und eröffnen. Also es geht ja um diese Quantified Self Foodness Studios, also eine Art Lebensmittelapotheke. Ich habe ja vor 20 Jahren nichts anderes gemacht, als einen Bioladen nach ernährungsphysiologischen Themen zu sortieren. Also bei mir gibt es halt nicht mehr die Wurst- und Käsetheke, sondern ich sag mal das Regal für Immunsystem, Darmgesundheit, Energiestoffwechsel, Schlaf und so weiter und so fort. Und das ist genau das, worum es geht, im Prinzip den Körper zu ernähren. Das hat nichts mit Essen zu tun. Also wenn ich essen gehen will, dann gehe ich zum Italiener. Da kann ich mich hinsetzen mit meinen Kumpels und eine Flasche Rotwein dazu trinken, alles gut. Aber ich muss einfach 3, 4 Mal die Woche meinen Körper, meine Zellen ernähren. Das ist dann so eine Art Lebensmittelapotheke. Ich sage auch so eine Nährstofftankstelle. Also im Prinzip wie so ein McDonald's Drive-In, kriegst du einen Hahn in den Hals mit deinen personalisierten Nährstoffen und danach kannst du von mir aus zum Italiener fahren. Das brauchen wir. Und ich habe das natürlich schon lange so, aber bevor mein Körper nicht alles hat, was er braucht, kaufe ich mir auch keine neuen Schuhe. Also ne, wenn mein Körper alles hat, wenn ich gutes Essen habe, dann kann ich losgehen und mir ein paar neue Sneaker kaufen. Aber ich kann mir nicht irgendwie 250 € ein paar Sneaker an die Füße stecken und habe dann kein Geld mehr zum Essen irgendwie. Aber das ist so ein bisschen dieser Duktus, der leider noch läuft und das muss man den Menschen auch klar machen. Also kümmere dich in erster Linie um dich und dann das andere. Und das sind so die ersten drei Themen, die wir auch immer in dem kostenlosen Infotermin, also die Leute buchen sich bei uns einen kostenlosen Infotermin. Da hören wir zum einen natürlich mal, was kommt da thematisch auf uns zu. Du sprachst es vorhin an, ne? Also da muss man mal hören, welche Themen kommen da auf uns zu. Und dann erklären wir da natürlich unsere Leistung. Aber auch das Thema, und das im Marketing nennen wir das so die Vorqualifizierung. Ja, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Google-Anzeige schalten und dann haben wir morgen 300 Leute auf der Seite, wo sich vielleicht auch noch 200 Leute von einem kostenlosen Infotermin buchen, die alle glauben, dass das irgendwie für 9,99 € in 25 Minuten erledigt ist, die legen den ganzen Laden lahm, weil ne, das geht gar nicht. Also musst du die so vorqualifizieren, dass die Leute drei Dinge wissen. Erstens, sie müssen es selber machen. Du musst dich selber retten. Wir können jetzt zwar die ganze Infrastruktur, unsere ganze Expertise, das können wir dir alles zur Verfügung stellen, aber am Ende kauen, schlucken, verdauen, auf Toilette gehen, das musst du schon alles alleine machen. Also das muss man wissen. Also dieses ganze Quick and Dirty, ne, mal eben Pille rein und dann läuft der Schuppen wieder, das geht nicht. Das Zweite ist, es dauert halt auch. Also A dauert, sagen wir mal, der Prozess an sich, das umzustellen, das alles zu analysieren, sich das alles anzuschauen, das ist nicht in einer halben Stunde machbar. Da brauchen wir, also wir sind mit den Kunden so in der Regel zwischen 15, 20 Stunden unterwegs. Und das auch wiederum nicht, weil es sich irgendwie cool anhört, sondern weil es einfach mal nötig ist. Ja, Diagnostik, Anamnese, ganze Auswertung, Interpretation, Nährstoffschlüssel erstellen, Maßnahmenkataloge entwickeln. Und das ist dann auch nur für einen Zeitraum von 12 Wochen, für ein Vierteljahr, womit wir erstmal beginnen. Und das müssen die Menschen auch. Und dann ist es halt auch eben was ich vorhin schon sagte, keine Diät, die man mal so 6 Wochen durchzieht und dann ist wieder alles schick, sondern es ist im Prinzip ein ständiges, ja, Weitermachen, ein ständiges Arbeiten, was dann aber auch nicht schwerfällt, weil Jens, du weißt, dass wir sprechen immer von zwei Dingen. Das eine ist das Supplementieren und das Substituieren. Also Substituieren ist das Austauschen. Ja, ich sag hier Sonnenblumenöl ab in die Tonne. Was nehme ich denn stattdessen? So, und dann tausche ich es nur aus und dann verändert sich ja nichts großartig. Und das zweite ist dann das Supplementieren. Das ist im Prinzip das Auffüllen, das Ergänzen. Und wenn ich das so ein bisschen erstmal eingeschlichen habe und das auch alles läuft, dann ist es auch kein großes Problem mehr. Ja, und na gut, ich werde nirgends mehr zum Essen eingeladen, ist auch klar, aber das heißt immer so, oh, da kommen ja die Verrückten. Ne? Und ich sage immer, wieso? Ich möchte eine Möhre und ein Glas Wasser. Was ist denn da dran verrückt? Ihr, die zu Lidl lauft, ihr seid doch die Verrückten, nicht ich. So, ne? Und eigentlich ist es dann am Ende, manchmal habe ich schon gedacht, es ist fast, ich will nicht sagen, unangenehm, aber mit welcher Banalität wir eigentlich unser Geld verdienen. Also eigentlich ist es am Ende so einfach. So einfach. Sagen wir mal, die Umsetzung ist ein bisschen schwer, weil es ist halt schwer, sowas zu bekommen. Ja, also hat ja alles bei uns gestartet, dass ich in so einer Stadt wie in Berlin zwar kulinarisch allen möglichen Firlefanz kriege. Ich kann ja die verrücktesten Sachen mir bestellen, aber wenn ich sage, ich möchte heute kein Getreide, keine Kuhmilch, keine raffinerierten Pflanzenfette, kein Zucker, keinen industriell verarbeiteten Schrott, ist Feierabend. Ist sofort Feierabend. Und es geht ja noch viel weiter, dass die Menschen, die mir Produkte herstellen, die mir Gerichte zubereiten, nicht mal die grundlegendsten Vokabeln beherrschen. Also wenn ich da hingehen würde und würde sagen, hier heute keine goitronhaltigen Lebensmittel, keine Lektine, dafür ein bisschen mehr Enzyme, die denken, ja, was ist denn das für ein Kasper? Wo kommt der denn her? Der kommt wahrscheinlich gerade aus der Raumstation, die du vorhin angesprochen hast. Und somit wird einem irgendwie klar, also erstmal wissen die Menschen, ich bilde ja seit 20 Jahren auch Köche weiter, denen muss ich auch immer sagen, seid ihr euch eigentlich im Klaren, welche Verantwortung ihr habt? Also ihr produziert Dinge, die sich andere Menschen in ihren Körper stecken und dieser abgegribbelte Satz, du bist, was du isst, der hat einfach nur mal zu 100% noch, der ist noch richtig, ja. Und wir wissen aus der Nutrigenomik mittlerweile, dass sich unsere Zellen alle 6 Monate erneuern. Das heißt, da drin steckt die unfassbare Möglichkeit und Aussage, dass wir uns alle 6 Monate einen neuen Körper bauen können, wenn wir ihm die richtigen Materialien dafür zur Verfügung stellen. Und dann gehe ich irgendwo hin und die Leute wissen nicht mal, was weiß ich, Lektine sind oder so. Wenn man das mal auf eine andere Branche übertragen würde und man würde jetzt mit seinem Auto in die Werkstatt fahren, und der Werkstattleiter würde einen angucken und würde sagen, Motor kenne ich nicht, was ist das denn? Man würde es ja nicht akzeptieren. Man würde denken, ey, warte mal, mit dem Ding fahre ich 200 auf der Autobahn. Ich gebe doch dem Typen nicht mein Auto. Aber meine Gesundheit und meinen Körper gebe ich jeden Tag Menschen, die von, ich sag mal, Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und das muss sich ändern. Ne?
Wenn ich dich gerade mal da unterbrechen darf,
Unbedingt.
woran meinst du denn, dass das liegt? Ne? Also die Leute, du hast gerade gesagt, die fahren mit einem 70.000 € SUV zu Aldi und wollen da aber für 3,99 das Hähnchenbrustfilet aus der Tiefkühltruhe holen. Woran liegt das? Also woran machst du das? Oder hast du da eine Erklärung für, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen oder mehr über ihr Auto wissen? Also die gehen durch Internetseiten durch und wissen genau, wie viel PS, wie viel Hubraum, ob die Lederausstattung und welche Knöpfe da drin sind. Das wissen die, da kannst du die nachts im Schlaf wecken. Aber wenn du die fragst, genau was du sagst, ey, was führst du eigentlich deinem Körper zu, ne? Also da kommt in das Auto kommt das High-Performance-Öl rein und in den Körper zu Hause oder auf die Pfanne zu Hause kommt halt nur Sonnenblumenöl, ne? Ja. Was meinst du, woran das liegt, dass die Leute sich mehr mit solchen Sachen beschäftigen, ne, als mit ihrem eigenen Körper?
Also ich glaube, darüber könnte man einen neuntägigen Podcast aufnehmen. Das ist natürlich, also erstmal würde ich sagen, man kann nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich auch viele Leute, die das schon machen und es gibt nicht nur solche und solche, ist ja klar. Aber ich glaube, ein Punkt ist, dass es schon viel früher losgehen müsste. Wir müssten eigentlich in der ersten, zweiten Klasse in der Grundschule müssten wir das Fach Gesundheit, Ernährung haben und nicht Hauswirtschaft, wo ich irgendwie einen Topflappen häkle und was weiß ich was mache. Also man müsste den Menschen das eigentlich mal. Und dann, ich glaube, also Steve Jobs hat immer gesagt, die Menschen wissen nicht, was sie wollen, bis man ihnen zeigt, was sie wollen. Also hat man vor dem ersten Fitnessstudio den Menschen gesagt, ja, bald kommt ein Fitnessstudio, da musst du hingehen und da musst du den ganzen Tag Eisen von links nach rechts schleppen, dann hätten die Leute auch gesagt, bist du bescheuert? Mach ich doch nicht, was ist denn das für ein Blödsinn? Heute ist jeder Zweite in einem Fitnessstudio angemeldet. Und ich glaube, man muss es den Menschen wirklich diese Möglichkeit mal zur Verfügung stellen und damit sie es erleben. Also Essen, Gesundheit, sich gut zu fühlen, ist wirklich so ein Thema Erleben. Ich sage immer, wir brauchen eigentlich gar kein Marketing. Stell den Menschen was Gutes zu essen hin, dann sollen sie dran riechen, dann sollen sie es mal probieren, dann sollen sie es runterschlucken und dann sagen sie, wow, was ist denn hier los? So, also lass sie es erleben. Und diese Möglichkeit des Erlebens gibt es ja gar nicht. Was ich vorhin schon sagte, ich habe. Oder auch ein anderes Beispiel ist, ich habe mir das mal über die Generationen angeschaut, ne? Die Generation meiner Großeltern, leider vor 2 Jahren verstorben, aber die waren 93, ja. Und die haben natürlich nach dem Krieg intuitiv alles richtig gemacht. Da gab es keinen Burger King, kein McDonald's, keine Friteusen, kein sonst was. Und die haben das gegessen, was da war, in den Mengen, was da war. Und das hat schon ausgereicht, um ein Fundament zu schaffen, dass sie sozusagen 93 geworden sind. Und dann kam die Generation meiner Mutter, Baujahr 50. Und den haben sie natürlich Netto, Lidl, Aldi, Rewe, Penny und Edeka vor die Tür gestellt. Und das haben die ungefragt in sich reingestopft. Und am besten noch, oh, heute gibt es ja im Angebot 5 für 1, kaufe ich, packe ich mir in den Keller. Und das kenne ich noch, da standen dann irgendwie 5 Flaschen Sonnenblumenöl. So, weil gab es ja gerade im Angebot, habe ich mal mitgenommen. Ne? Und das ist die Generation Krebs, in Anführungsstrichen. Also da ist ja kaum einer dabei, der nicht schon ein, zwei Generationen Erkrankungen hinter sich hat. Dann kommt, sagen wir mal, meine Generation. Ich bin Baujahr 74. Da haben es einige von verstanden, haben dann schon was geändert. So, ne? Wir haben auch noch komisch angefangen. Also bei mir war es auch, weiß ich nicht, Konfirmation. Wenn du da nicht voll stramm warst, da wurdest du gar nicht konfirmiert, so auf dem Dorf. Ne? Das war alles noch so Usus irgendwie. Aber das hat sich dann irgendwann, hat man es ja verstanden. Und dann kommt die Generation zum Beispiel meiner Tochter, die ist jetzt 17, für die steht das gar nicht mehr in Frage. Wenn die Dinge nicht alle, was weiß ich, ökologisch, ökonomisch einwandfrei sind, Transparenz und, dann greifen die da gar nicht mehr zu. Ne? Da kommt eine ganz andere Generation, weil die so ein bisschen vorgelebt kriegen in den Social Media, da geht es um, ne, fit zu sein, gut auszusehen, leistungsfähig, Biohacking und so. Also ich glaube, es hat viel mit Erleben zu tun, überhaupt die Möglichkeit zu haben, es mal zu erleben, und vorgelebt zu bekommen und solche Themen. Aber es ist am Ende, du, es ist so umfangreich, da könnte man wahrscheinlich Tage drüber sprechen, warum das so ist.
Aber vielleicht nochmal von mir zwei, drei Sätze. Du hast jetzt die Generationen erwähnt und ich kann das vielleicht ein bisschen beurteilen, weil ich bin so mitten dazwischen. Ne? Meine Eltern auch so 40er, 50er Jahre, dann kamen wir so die 60er, 70er Jahre und jetzt kommt so eine neue Generation. Also ich habe meine Großeltern noch nebenan gehabt. Ich bin praktisch bei den Großeltern aufgewachsen und meine Mutter hat immer gesagt, wenn keiner zu Hause ist, dann geht zur Opa oder Oma. Und da habe ich natürlich Dinge beobachtet, die sich dann auch bei Opa und Oma verändert haben. Ja, du hast das erwähnt, in den 70er Jahren kamen die Supermärkte. Plötzlich kamen die Angebote, die Wurfzettel und so weiter kamen jetzt raus. Ja, und dann hast du schon gesehen, Erdbeeren sind im Angebot. Dann wurde da sich in die Schlange gestellt und so weiter. Ich mache es immer ganz gerne fest an dem Thema Milch. Ich bin selber als Kind noch mit der Kanne zum Bauern gefahren und habe die Rohmilch gekauft. Die Rohmilch, die wir nicht getrunken haben, sondern die besteht ja aus Rahm und die besteht aus Molke. Das sieht man dann spätestens nach einem Tag, dass sich das entsprechend absetzt. Und ich sehe diese Kumme, wie meine Oma immer gesagt hat, immer noch im Kühlschrank. Und diesen Rahm, den haben wir eigentlich nur für den Ostfriesentee benutzt. Also den gab es dreimal am Tag, drei Tassen. Wir haben uns in der Familie dann abends getroffen. Da saßen dann alle um den Tisch herum und haben dann immer diese Blume auf den Ostfriesentee gemacht. Und das war
Entschuldige, dass ich unterbreche. So ging es übrigens, so hat Dave Asprey begonnen mit seinem Bulletproof Coffee, indem er irgendwo im Himalaya so einen Tee mit Jackbutter gekriegt hat. Das ist so ähnlich. Und auf einmal hat er gemerkt, wow, was ist denn hier los? Ich kann ja die Berge hoch und runter kraxeln. Ja. Toll. Und dann ist er zurück in L.A. und hat den Bulletproof Coffee erfunden. Ja.
Genau, und wenn dann diese Blume auf dem Tee war, dann haben wir unseren Tee genossen. Und was hat meine Großmutter mit der Molke gemacht? Die Molke hat sie weggegossen. Die hatte überhaupt keine Bedeutung für die Ernährung.
Ja.
Und dann haben findige Leute mal die Molke untersucht und haben gesehen, hey, in der Molke sind ja Eiweiße. Was können wir denn mit den Eiweißen anfangen? Und du erinnerst dich, in den 70er Jahren kamen dann die ersten Fitnessstudios auf. Ja, so Arnold Schwarzenegger war so das große Vorbild damals. Und dann kam ja diese ganze Bodybuilding-Industrie und so weiter. Und dann hat man plötzlich gesehen, aha, in Europa machen auch die ersten Studios auf. Was machen wir jetzt mit der Molke, mit dem Eiweiß? Okay, wir bauen daraus Molkeproteine. Ja, einfach die Flüssigkeit entziehen und es bleiben dann die Molkeproteine über und das verkaufen dann an den Fitnessstudio-Theken. Das, was wir heute bei über 10.000 Fitnessstudios an jeder Theke sehen. Ja, das ist im Grunde bei meiner Großmutter immer noch Ausschussware gewesen. Ja, was kaum oder fast keine Relevanz für die Ernährung hatte. Aber, um das zu komplettieren, als dann plötzlich die Supermärkte kamen, als der berühmte Tetra-Pack ins Regal kam, was hat meine Großmutter gemacht? Die hat da den Vorteil gesehen, dass Milch ja plötzlich viel länger haltbar ist. Also, was hat sie gemacht? Sie hat die Rohmilch eingetauscht in die Tetra-Packs.
Ultra hoch erhitzt und.
Genau. Wenn man das jetzt überträgt auf ganz viele schnelle Veränderungen, dann ist das ja alles mehr oder weniger unterbewusst passiert. Auf einmal hat sich das zum Standard entwickelt und niemand hatte mehr die Rohmilch im Kühlschrank. Alle hatten nur noch den Tetra-Pack. Wie du sagst, ultra hoch erhitzt, stark verändert, 3,5 Gramm Fett oder 1,5 war damals hoch im Ansehen. Weil man ja gesagt hat, ne, Fett ist ganz böse, das hat Cholesterin und das macht Herz-Kreislauf-Erkrankungen. All diese ganze Blödsinn, wo wir schon aus den 50er Jahren wussten, dass Nahrungskolesterin überhaupt keinen Einfluss auf die körpereigene Cholesterinsynthese hat. Aber was will ich damit sagen? Du hast diese drei Generationen erwähnt und diese Metamorphose durch diese zwei, drei Generationen, die wir beurteilen können, die ist schon sehr erstaunlich und vor allen Dingen ist die extrem schnell durchgelaufen. Ja? Gerade du hast die neue Generation erwähnt. Wenn ich junge Teilnehmer meiner Fitnesskurse von vor 10, 15 Jahren, wenn ich die heute sehe im Social Media, dann sind da heute teilweise Ärzte daraus geworden. Ja. Und was machen die? Die machen nicht die klassische Schulmedizin.
Ja.
Die sind an der Uni gewesen, die haben natürlich ihr praktisches Jahr gemacht und so haben das alles durchlaufen. Aber heute machen die Prävention, die machen Longevity, die machen also all die ganzen Themen, die du auch erwähnt hast. Und das finde ich wiederum eine sehr motivierende, eine gute Entwicklung, wo wir sehen, da entsteht eine neue Generation, die anders auf diese Themen, die wir erlebt haben, die unsere Großeltern erlebt haben, schauen und die das auch in Zukunft anders machen wollen. Die werden sich also nicht mehr 80 Stunden in irgendeiner Klinik verbrennen lassen. Ja, sondern die sagen, Mensch, ich habe auch noch ein anderes Leben, ich bin zwar Mediziner, aber ich habe auch noch meine Hobbys, meine Bedürfnisse und ich will auch noch reisen und deshalb gehe ich erst gar nicht in diese Mühle hinein.
Ich habe übrigens, mein Opa, der war Maurer, der hat immer Kord geputzt, ne? Wenn der abends nach Hause kam, dann hat der irgendwie, hat meine Oma schon irgendwie so 2 Kilo Kartoffeln gekocht gehabt, irgendwie so die typische Molle-Mett-Kartoffeln, eine halbe Kiste Bier. Und mein Vater hat immer gesagt, Mensch, also der wird nicht alt. Und dann habe ich jetzt letztens gerade mit meinem Vater, ich sage, Warum eigentlich nicht? Der hat an der frischen Luft geackert wie ein Gaul. Das ist jetzt mal per se nicht ungesund. Dann ist er nach Hause gekommen. Der musste sein Defizit ausgleichen. Dann hat er einen Eimer Kartoffeln gegessen, ein Molemett, ein paar Bierchen, dann hat er sich hingelegt. Also da ist jetzt eigentlich nichts groß Problematisches dran, ne? Also der ist 93 geworden. Also da würde ich eher sagen, also Kuhmilch, okay, wir sind das einzige Säugetier, was Muttermilch eines anderen Säugetiers zu sich nimmt. Problematisch. Ich bin auch noch so groß geworden, ne? Jeden Tag ein halben Liter Milch, da ist ja genug Kalzium drin. Kriegst du Fußnägel wie ein Elefant, scheint wichtig zu sein für die Knochen, was auch immer. Das ganze Gegenteil ist, wissen wir heute, ne, hochentzündlich, hochproblematisches Casein etc. Also ist vielleicht nicht das Beste. Da ist eher die Rohmilch und auch der Rohmilchkäse und so dann wieder was anderes. Ne? Aber es ist schon erstaunlich. Ich habe ja vor Corona und das auch noch mal zu dem Thema, wie kann man die Leute motivieren und welchen Einfluss hat das? Also das Thema, das zu erleben, das mal zu spüren, und wie schnell das geht. Wir haben ja vor Corona noch so Deinkost-Dinner veranstaltet, wo wir den Leuten einfach mal, das war jetzt kein Dinner im Sinne von, da gibt es jetzt drei Gänge, sondern so eine Art Verkostung. Ja, wir haben dann so, weiß nicht, so ein paar Quadratmeter frisches Dinkelgras bestellt, das abgeflext durch die Presse. Jeder hat einen frischen Chlorophyll-Shot bekommen, jeder hat einen frischen Ölshot bekommen, jeder hat was Fermentiertes bekommen, jeder hat was Gedörrtes bekommen, einfach mal zum Probieren. Und es sind ganz erstaunliche Dinge passiert, dass wir nächsten Tag irgendwie die E-Mail-Kisten voll hatten und auf einmal die Leute, was habt ihr da ins Essen gerührt? Wir haben die ganze Nacht die Fenster geputzt und die Wohnung aufgeräumt. Was war da drin? Wir hatten so viel Energie. Und dann mussten wir uns da echt gegen wehren und sagen, also Moment mal, eine Sache müssen wir mal klarstellen. Wir haben euch nichts ins Essen gerührt, sondern wir haben euch, euren Zellen mal echtes Essen gegeben. Wie du schon sagtest, ich meine, der Körper besteht zum größten Teil aus Proteinen, aus Fett und aus Wasser. Geben wir ihm noch mal die drei Dinge in bester Qualität, da haben wir doch schon eine ganze Menge geschafft irgendwie. Und der Körper, gerade beim Thema Fett, ja, früher hieß es immer Fett böse und so, heute wissen wir es ja Gott sei Dank besser. Der will ja Fett, der braucht Fett, aber der kann leider zwischen gutem und schlechtem Fett nicht unterscheiden. Das heißt, gebe ich ihm Sonnenblumenöl, haut er das in meine Zellen rein. Gebe ich ihm gutes Öl, macht er halt das. Ne? Und das, auch das Thema Wasser. Also wir haben ja immer so die Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Wir haben noch weitere Cluster sozusagen. Eins davon sind die Funktionsnährstoffe. Da sind Sachen drin wie Probiotika, Präbiotika und so eine Sachen, aber auch Wasser. Weil ich meine, wir nehmen jeden Tag 2, 3 Liter Wasser zu uns. Das sind 3 Kilo eines Lebensmittels. Ja, also wenn du jetzt 3 Kilo Brokkoli jeden Tag essen würdest, würdest du dir wahrscheinlich genauer angucken, wo der herkommt. Aber beim Wasser, das lassen wir aber so durchlaufen, ne? Und da auch mal hinzuschauen, was ist da eigentlich drin, wo kommt das eigentlich her und so. Wenn wir das mal tun und wenn wir dem Körper, wenn wir den mal aus dieser, also ich sage immer, dein Immunsystem muss dein bester Kumpel und dein größtes Hobby werden. Ja, also kümmere dich jeden Tag eine halbe Stunde Minimum um dein Immunsystem. Ob du nun spazieren gehst oder ein Buch liest oder dir was Schickes zu essen machst oder was auch immer. Fakt ist, wenn dein Immunsystem keine freien Kapazitäten hat, dann ist es egal, welches Ereignis auf deinen Körper trifft, ob du dir nur einen Fuß verstaust, ob du, was weiß ich, Corona kriegst oder whatever, dann wird's eng. Aber wenn dein Immunsystem freie Kapazitäten hat, dann kümmert sich's drum. Ja. Und wenn du Entzündung im Körper hast, also das ganze Thema Silent Inflammation, diese ganzen proinflammatorischen Geschichten, ob das nun schlechte Fette sind oder Milch oder die hochverarbeiteten Lebensmittel und. Dann ist das Immunsystem so hochreguliert, dass keine Kapazitäten mehr da sind. Und dann ist es, wie gesagt, wurscht, was passiert, ob du dir nur einen Fingernagel abbrichst oder sonst was. Der Körper kann sich darum nicht kümmern. Und dann muss man den Menschen erklären, dass das Immunsystem nach dem Gehirn im Prinzip am zweitmeisten Energie braucht. Ja, also wenn das Immunsystem permanent hochläuft, dann habe ich halt keine Energie und bin immer schlapp und müde und irgendwann werde ich depressiv und aggressiv und whatever. Aber das kann man ändern, weil die meisten Menschen kennen, glaube ich, nur zwei Lebensmittel mit Funktionen. Ja, wir kamen ja, was die Ernährungsreise angeht, war ja vor 20 Jahren kam das erste Mal das Thema Gender Food. So, da haben wir gedacht, so, wow, jetzt haben sie schon gemerkt, es gibt Frauen und Männer. Das ist ja ein Ding. Ist ja unfassbar, dass die 40-Kilo-Sekretärin was anderes braucht als der 150-Kilo-Bauarbeiter. War ja eine Revolution. So, dann kam irgendwann das Thema funktionelle Ernährung. Ne, dann hat man schon mal geguckt, dass der, wie gesagt, der Bauarbeiter vielleicht was anderes braucht, als der den ganzen Tag im Büro auf dem Stuhl sitzt und so weiter. Und so hat sich das ja immer weiterentwickelt. Aber Die einzigen beiden Lebensmittel, kommt es mir heute so vor, die Menschen kennen, die eine Funktion haben, ist Kaffee und Alkohol. Aber jedes gute Lebensmittel, ne, vernünftig, wir sprechen übrigens immer von hochpotenten, transparenten Lebensmitteln. Ich brauche keine Bio-Siegel und keinen Firlefanz, sondern ich brauche eine hohe Potenz. Die bekomme ich, indem ich zum Beispiel Obst, Gemüse bis zum letzten Reifestadium, letzte Reifeperiode am Baum, am Strauch in der Erde lasse. Dann entstehen Enzyme. Dann, das sind die Sachen, wenn ich früher bei meinem Nachbarn über einen Zaun geklettert bin als Kind und habe mir einen Apfel geklaut, diesen Geschmack, den habe ich ja nie wiedergefunden im Supermarkt. Das, was da so gut geschmeckt hat, das sind die Enzyme, ne? So, aber wir ernten ja alles unreif und verschicken es in irgendwelchen
Aber
Reifekammern.
da nochmal kurz eingehakt. Das ist auch wieder der Punkt, wenn ich jetzt so zurückschaue auf das Leben meiner Großeltern, was ich ja nun live sehr stark miterlebt habe, weil wir Nachbarn waren. Meine Großeltern hatten noch einen Garten. Ja. Ich bin auf Erdbeerfeldern groß geworden. Ich war viel abends dort und musste ein bisschen mithelfen, um Kartoffeln oder was auch immer zu ernten. Aber mit dem Einzug der Supermärkte war das dann plötzlich alles vorbei. Man hat das aufgegeben, man hat, ne, es war ja auch anstrengend, man musste abends körperlich arbeiten, das hat man dann plötzlich mehr am TV-Bildschirm verbracht, die Zeit. Also man hat Zeit eingespart, um es dann in Anführungsstrichen, ungesunde Investitionen wieder zu verschieben. Ne? Und jetzt haben wir ja auch wieder sowas wie eine Gegenbewegung. Ich meine, Axel ist das beste Beispiel, der hat sich jetzt einfach hier in der Millionenstadt Köln mal wieder einen Garten angeschafft, Axel.
Ja klar, also alles selbst bewirtschafteten Acker von April bis Oktober und da wird selber angebaut.
Das kann auch schon so ein Initial geben, ne, dass man sich wieder damit beschäftigt, dass man es probiert, das schmeckt anders, ich fühle mich anders. Das kann schon ausreichen, ne?
Ja, also Jens war ja mal da, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber mal erlebt hat. Das ist genau, was du sagst. Ne? Man muss es halt einfach mal, wie du eben gesagt hast, bei dir die Leute mal die Tür aufmachen, das mal ausprobieren, das selber mal erleben. Und wenn du halt mal so eine selbstgezogene Zucchini verarbeitet hast und einfach mal gekocht hast oder einfach mal roh gegessen hast, dann weißt du einfach, wie solche Sachen halt schmecken halt, ne? Oder wenn man das beobachtet halt, wenn die Möhren halt wachsen halt, ne? Und du hast dann halt eine Möhre oder ein Kohlrabi oder eine rote Beete in der Hand und kannst die mal halt so direkt erleben, ne? Vom Acker, dass es auch mal dreckig ist und nicht immer so blank poliert im Supermarkt, ne?
Nee, und genau, also ganz spannend, zum Beispiel Zucchini. Wer weiß denn, dass man eine Zucchini erstmal probieren muss? Weil das kann auch sein, dass die bitter ist, wenn die da irgendwie unter Stress gestanden hat und kein Wasser bekommen hat, dann kann das ja irgendwie kippen. Ich bin jetzt kein Botaniker, aber dann wird die giftig zum Beispiel. Oder warum muss erstmal der Frost über den Grünkohl, damit die Bitterstoffe rausgehen und so? Das wissen die Menschen heute gar nicht mehr. Und das eigentlich krumme Lebensmittel, es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es müssen nicht alle gleich aussehen. Ne? Wenn die mal ein bisschen krumm und schief sind, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das irgendwie biologisch ist, dass das nicht so genmanipuliert ist und so. Also ich finde das auch klasse, mal so wieder die Hände im Dreck und mal selber irgendwie pflanzen und das macht viel aus. Jugendliche sollten das viel früher irgendwie mit auf den Weg bekommen. Ne?
Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir da auch auf dieser Ebene sehr extremistisch werden. Ja, auf der einen Seite die Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, ja, die also praktisch nur von Bäckereifilialen zu Rewe to go und zu diesen ganzen, ne, um die Ecke Supermärkten rennen, um sich was auf die Hand geben zu lassen. Ja, weil Ernährung eigentlich fast keine Rolle spielt. Das macht man eben so ein bisschen, um den Magen zu füllen, um die Rezeptoren da ein bisschen
Nervt
zu
eigentlich,
befriedigen.
ne?
Und auf der anderen Seite dann aber auch wieder die sich extrem damit auseinandersetzen, was dann praktisch schon wieder zum Glaubenskrieg wird.
Ja.
Das ist so ein bisschen meine Sorge insgesamt, ja, dass wir da immer extremistischer werden in allen Bereichen, nicht nur Ernährung sondern, ich meine, wir kommen aus dem Leistungssport, da ist man natürlich auch extrem. Klar, ich habe das selber auch erlebt. Ich habe 3 Jahre gebraucht, mich von Leistungssport zu entwöhnen. Und wenn ich heute, du bist ja auch Tennisspieler, wenn ich heute meine Seniorenwettkämpfe immer noch mache, dann habe ich leider immer noch dieses Wettkampfgehen in mir, dass in dem Moment, wo ich denke, boah, jetzt könntest du eigentlich aufhören, weil es ist nicht mehr gesund, was du hier machst, ja, machst du trotzdem weiter. Also ne, du hast dieses extremistische Gen in dir und machst dann eben noch 2 Stunden weiter, obwohl du eigentlich weißt, das hat mit Gesundheit jetzt gar nichts mehr zu tun.
Kennt sich aber auch kaum jemand mit aus. Ne? Ich habe immer noch einen Ruhepuls von 42. Da sagen alle, oh, da musst du sofort zum Kardiologen, du brauchst sofort einen Herzschrittmacher. Quatsch, alles gut. So, aber ganz spannendes Thema ist übrigens, Jens, du wirst das wissen, ich hab Jahrzehnte gebraucht, um ein vernünftiges Elektrolytgetränk zu bekommen. Ja? Also du wirst es wissen, wenn ich auf den Tennisplatz gehe bei 35 Grad, da 2 Stunden auf dem Niveau da rumkloppe, dann trinke ich, sagen wir mal, 3, 4 Liter Flüssigkeit. Wenn ich da jetzt dreimal die Woche 4 Liter Gatorade oder Isostar oder sonst was trinke, dann werde ich blau wie ein Schlumpf. Das geht nicht. Also was mache ich da eigentlich? Ne? Guck dich mal um auf dem Markt. Also egal, wo du guckst, was da für ein Schrott drin ist. So, also am Ende habe ich es mir dann selber besorgt, habe mir ein bisschen Kalium besorgt und ein bisschen hier und da und dann mein Elektrolytgetränk zusammengerührt. Aber schwierig, ja.
Timo, zum Abschluss würde ich gerne noch mal, du hattest ganz am Anfang mal erwähnt, dass du so ein Konzept im Kopf hast oder dass es irgendwie auch kommt, so eine Nährstoffapotheke. Irgendwie, ne? So, kannst du da noch mal uns mal und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen mitnehmen, was du da noch planst, was da noch so in der Pipeline ist?
Super, super gerne, weil das ist ja im Prinzip, ja, so pathetisch das auch klingen mag, aber mein Lebenswerk, so ging es ja im Prinzip auch alles los. Also, dass ich irgendwann da gesessen habe, ich hatte immer so eine Formel im Kopf, die wurde mir in meiner Leistungssportzeit immer zugerufen. Willst du erfolgreich sein, willst du schneller laufen, höher springen, mehr Muskeln haben, was auch immer, dann ist es 30% Training, 70% Ernährung. Mittlerweile spricht die Ernährungsmedizin sogar von 20-80 und ich glaube, das stellt auch niemand in Frage. Aber wenn das stimmt, und wie gesagt, das stellt ja niemand in Frage, habe ich mich damals gefragt, warum haben wir dann, ich weiß nicht, ich glaube rund 14.000 Fitnessstudios in Deutschland, aber nicht ein Ort, wo ich jetzt hingehen kann und sagen kann, moin, ich hätte heute gern mal komplexe Kohlenhydrate oder was auch immer, gibt's nicht. Das Thema hatten wir vorhin, dass nicht mal die Vokabeln vorhanden sind. Und so habe ich damals gesagt, also das müsste man doch eigentlich machen. Und dann habe ich ein spannendes Team zusammengebaut aus, wie gesagt, Ernährungswissenschaftlern, Gesundheitswissenschaftler, Ökotrophologen und. Und wir haben dieses Konzept für ein Quantified Self-Fitness-Studio geschrieben, oder ich habe das geschrieben, wo ich auch die Leute zum Beispiel für Prävention belohnen möchte. Also kommst du fünfmal bei mir essen, kriegst du ein sechstes Essen umsonst. Bringst du deine Frau mit, kriegst du ein Getränk umsonst. Schaffst du deine 10.000 Schritte, kriegst du ein Getränk umsonst. Gehst zu Darmkrebsvorsorge, kriegst ein Essen umsonst. Damit die Menschen verstehen, okay, Prävention lohnt sich wirklich. Das ist das Thema, ja. Und wo die Menschen Zugang, erstmal war es funktional, dann war es später personalisiert, Zugang zu hochpotenten Nährstoffen bekommen. Ja, also das war das, was ich vorhin sagte. Ich brauche hochpotente, transparente Lebensmittel. Potenz haben wir schon drüber gesprochen, damit die Nährstoffdichte und Qualität gut ist. Und Transparenz ist im Prinzip, ja, also ich werde jede Woche 10-mal gefragt, Herr Svitala, sind Eier gesund? Ich antworte immer, keine Ahnung, was hat das Huhn gegessen? Also da versteht man es dann. Ne? Meine Mutter hat eigene Hühner und sagt immer, ja, also meine Eier, mehr Bio geht ja nicht. Und ich sage, Mama, was essen denn die Hühner? Naja, die kriegen das, was bei uns im Prinzip übrig bleibt. So, und wo gehst du einkaufen? Bei Edeka. Also, sind schon irgendwie doch wieder keine Bio-Eier. Ne? Also, so, und dieses Konzept habe ich damals gebaut. Also im Prinzip ja, nennen wir es mal Laden. Meine Architekten sagen immer, es ist eine Mischung aus Raumschiff und Gewächshaus, weil ich möchte, dass die Menschen beim Betreten sofort verstehen, hier ist generell was anders. Es ist im Prinzip wie ein Fitnessstudio zum Essen. Da setze ich mich auch nicht mit meinen Kumpels hin und bleib 5 Stunden und quatsche und trinke noch ein Gläschen Wein, sondern da gehe ich wirklich hin, um mich zu ernähren. Essen tue ich woanders, da ernähre ich mich, so meinen Körper. Und da gibt es halt auch keine Nahrungsmittel, sondern da gibt es Lebensmittel. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und na, wir haben das damals alles konzipiert, sind dann halt los zu diversen, was weiß ich, Investoren und Banken und. 2, 3 Jahre lang und mussten dann feststellen, dass wir, sagen wir mal, nicht ja, oder in einem sehr feigen Unternehmerland leben, um es mal freundlich auszudrücken. Ja, also willst du einen Schuhladen aufmachen, dann wirst du das wahrscheinlich hinkriegen, aber geh mal zur Bank und sag, ich mache das erste Quantified Self-Fitness-Studio der Welt auf, da denken die, du kommst wieder aus der besagten Raumstation. Also das wird nichts. Und so habe ich dann irgendwann diesen Prozess abgeworfen, habe gesagt, wir fangen jetzt einfach an, habe dann, wie gesagt, die Praxis aufgemacht in Berlin mit dem Internisten zusammen und habe dieses ganze Deinkost-Thema entwickelt und bis heute gemacht, wo wir jeden Tag lernen. Und aber für mich ist sozusagen die letztendliche Lösung ist halt, diesen echten realen Ort zu schaffen, wo die Menschen ganz unkompliziert in den Alltag integrierbar Zugang zu echten Nährstoffen bekommen. In Form von Gerichten, in Form von Produkten, von mir aus auch von guten Supplements und so eine Art Diagnostic-Area, wo man die Dinge auch überprüfen lassen kann, Verlaufskontrollen machen kann, etc. Und da waren wir dann so weit, die ersten zwei Pop-up-Stores zu eröffnen, einmal in München und in Hamburg, weil wir haben, das muss man auch feststellen, so ein, vielleicht weißt du das auch, Jens, so ein Nord-Süd-Gefälle irgendwie, oder es scheint so in Deutschland zu sein, dass umso weiter man in den Süden geht, umso größer wird das Bewusstsein und die Affinität für solche Art von Konzepte. Also es war schon immer so, wir haben ja mittlerweile Kunden, Patienten in der Schweiz, in Österreich, aber die meisten kommen da unten so aus Süddeutschland, Bayern, München und so, ist schon erstaunlich. Das heißt nicht, dass es nicht auch in Hamburg Leute gibt, die Interesse daran haben, aber da unten scheint es noch mehr zu sein. Und so haben wir damals gesagt, wir fangen in München an, Hamburg, die ersten Pop-up-Stores zu eröffnen, um den Menschen einfach mal zu zeigen, was ist eigentlich dein Kost? Ja, der Unterschied ist ja schon alleine der, du gehst in einen Laden, wo es um Essen und Getränke geht und du wirst das erste Mal nicht mehr gefragt, auf was hast du Appetit, sondern was hast du vor? Willst du schlafen? Willst du wach sein? Willst du zum Sport? Willst du zur Arbeit? So, da muss ich die Birne erstmal mit auseinandersetzen, dass auf der Karte halt nicht mehr sortiert wird zwischen Vorspeise, Nachspeise, Fisch und Fleisch, sondern, weiß ich nicht, Immunsystem, Darmgesundheit oder sonst was. Also da waren wir dann so weit, um das Ganze abzukürzen. Dann kam natürlich Sportsfreund Corona um die Kurve. Da war natürlich erstmal vorbei mit gastronomischen, sonstigen Konzepten. Dann haben wir uns natürlich primär auf die Darmkost-Thema konzentriert, das auch so weit zu, in Anführungsstrichen, zu digitalisieren, dass wir es halt im gesamten Dachbereich anbieten können. Sind jetzt aber wieder so weit, dass wir da wieder vermehrt das auch in unsere ja, strategischen Überlegungen und Konzeptionen mit einbauen, dass wir da wieder, weil für mich, ich kann die Leute stundenlang beraten, coachen, erklären über Enzyme und hohe Potenzen in Lebensmitteln und dann sagen alle zum Schluss, oh, spannend, ja, macht auch Sinn, finde ich toll, wie geht denn das? Und dann muss ich leider auch sagen, ja, schwierig. Also selbst für uns, die das seit 20, 30 Jahren machen, die vielleicht auch ein tolles Netzwerk und tolle Möglichkeiten haben, ist es jeden Tag wieder so eine kleine Challenge. Wo kriege ich gute Lebensmittel her? Und deswegen es ist natürlich nicht besonders sexy in der heutigen Zeit, wo alles irgendwie automatisiert, digitalisiert und skaliert werden muss und am besten hast du einen Algorithmus programmiert, der völlig automatisch irgendwelche Rezepte rausspuckt, während du auf Hawaii in der Hängematte liegst und trotzdem dein Geld verdienst. Bei uns ist das völlig umgedreht. Also ich will keine Algorithmen, keine KI, ich will echte Menschen. Und ich glaube, das wollen die Menschen auch. Also wenn es um Gesundheit geht, um Körper geht, um Essen geht, da will ich nicht von einer KI beraten werden und hinterher druckt mir noch ein 3D-Drucker das Essen aus. Also das wird immer was bleiben, was persönlich von Mensch zu Mensch stattfindet. Und deswegen, das ist natürlich in der heutigen Zeit, wenn man so jetzt, sagen wir mal, mit Investoren spricht und so, nicht besonders sexy, ne, zu sagen, ich mache einen Laden auf mit echten Menschen drin und so, dann heißt es immer, oh, super GAU, kannst du nicht eine App bauen? Und dann sage ich, nee, das ist nicht die Lösung. Die Menschen brauchen Zugang zu guten Lebensmitteln. Am besten kriegt jeder erstmal Daten, wie du.
Ich merke, dass da ganz, ganz, ganz viel Energie ist, auch beim Jens und so. An der Stelle, es war, glaube ich, ein gutes Schlusswort, also dass jeder auch mal wieder ja, einen Garten braucht mit echten Lebensmitteln und nicht nur die Supplements. Es war super interessant. Es war
Garten statt Parkplätze.
ja total. Total interessant, super spannend und ganz, ganz viel Energie. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auch da draußen. Ihr Lieben, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Danke auch, Jens. Ciao.
Bye bye. Ciao.
Danke, tschüss, tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.